Ja, ihr Lieben, als ich in der Einleitung diese Bemerkung gehört habe, wegen dieser Wand, kam mir natürlich sofort auch Golgatha in den Sinn, weil ja bei Golgatha der Vorhang dann in der Mitte zerriss. Und ich kann mir vorstellen, wie der Priester am nächsten Morgen geschaut hat, das Allerheiligste ist entblößt. Man muss sich diesen Schrecken vorstellen. Ins Allerheiligste durfte der hohe Priester nur einmal im Jahr. Und jetzt ist da der Vorhang zerrissen und das Heiligtum und das Allerheiligste sind ein Raum geworden. Der Zugang zur Gegenwart Gottes war möglich durch die wunderbare Tat auf Golgatha. Ja, der Prophet Jesaja überliefert uns ein großes Geheimnis Gottes und wir haben es gehört, ich darf es noch einmal lesen aus Jesaja 30, Vers 15. Denn so spricht der Herr, Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. Im Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke, aber ihr habt nicht gewollt. Praktisch jeder Mensch wünscht sich möglichst viel Stärke und Kraft. Um das zu bewältigen, was er tun will oder meint, tun zu müssen. Das ist ja auch ein großes Problem von uns Menschen, vor allem wenn wir pflichtbewusst sind und vielleicht ein bisschen perfektionistisch veranlagt sind, dass wir von vielen Dingen das Gefühl haben, das muss ich tun. Dabei wäre es vielleicht gar nicht nötig, wenn wir es im Angesicht Jesu besprechen würden. Wir Menschen wir sehnen uns nach Kraft und wir sind von jenen Menschen beeindruckt, die eine große Kraft haben, die viel bewältigen können. Diese Menschen beeindrucken uns. Wir jagen der Kraft nach. Wir möchten gerne mehr Kraft, aber wir jagen kaum der Stille nach. Dabei ist gerade die Stille vor Gott eine Quelle der Kraft. Und wenn ich jetzt heute Morgen predige, dann predige ich in erster Linie mir selber, weil ich mit diesem Problem auch zu kämpfen habe. Man sieht so viele Aufgaben, man sieht, was man alles erledigen muss und denkt, ich muss das alles machen und das ist wichtig, dass das erledigt ist. Die Stille kann warten. Dabei ist das Stillwerden vor Gott etwas ganz, ganz Wichtiges. Und ich muss mir das immer wieder neu sagen und ich merke auch, wie der Feind mich abhält von der Stille. Wie das immer wieder ein Kampf ist, in die Stille zu gehen und einfach einmal ganz ruhig zu werden vor Gott und sich von ihm füllen lassen. Ich denke auch immer wieder an den Propheten Daniel, der ja Minister war in einem Weltreich und der dreimal am Tage zu Gott gebetet hat, trotz seiner vielen Aufgaben, die er hatte. Und wahrscheinlich gerade weil er sich Zeit nahm fürs Gebet, konnte er diese Aufgaben auch so vorbildlich bewältigen. Die Stille vor Gott ist eine Quelle der Kraft. Wer vor Gott still wird, ist empfangsausgerichtet auf Gott und will sich alles von Gott schenken lassen. Und wenn er uns beschenkt, dann können wir mit dem, was er uns schenkt, Dinge tun, die wir sonst nie tun könnten. Wer still wird, öffnet sich dem Zufluss der Energie Gottes, so wie ein Elektromotor, der an die Steckdose angeschlossen wurde. Ein Elektromotor, der kann noch so stark sein, wenn er keinen Anschluss hat an den Strom, ist er zu nichts nütze. Und so auch wir. Wenn wir keine Verbindung haben, keine lebendige Verbindung zu unserem Herrn, dann sind wir wie ein toter Elektromotor. Eine der entscheidenden Fragen in diesem Zusammenhang ist, wie wir in diese Stille hineinkommen, in der wir die göttliche Kraft empfangen. Und deshalb lohnt es sich auch einmal näher über diese Stille nachzudenken. Aber zuerst möchte ich etwas zur Kraft sagen. Was bedeutet für uns Kraft? Wenn wir uns die Frage stellen, was bedeutet für mich eigentlich Kraft? Kraft und Stärke empfinden wir in der Regel dann, wenn wir uns körperlich und seelisch fit fühlen. Wir fühlen uns auch dann stark, wenn wir die innere Zuversicht spüren, die vor uns liegenden Aufgaben mit unseren Fähigkeiten bewältigen zu können. Und da liegt eigentlich schon ein gewisses Problem. Wenn ich denke, aha, ich habe jetzt hier diese Aufgaben, die liegen vor mir und mit der mir zur Verfügung stehenden Kraft schaffe ich das, da sehen wir ja schon das Problem, dass man in diesem Augenblick eigentlich mehr auf sich selber vertraut, auf die eigene Kraft, statt auf die Kraft Gottes. Dieses Gefühl, alle Aufgaben bewältigen zu können, vermittelt uns ein Selbstvertrauen, das wir als äußerst angenehm empfinden. In unserem Sprachgebrauch reden wir ja oft von einem großen Selbstvertrauen oder von einem mangelnden Selbstvertrauen. Und gerade aus der Psychologie wissen wir, dass das Selbstvertrauen ein ganz großes Thema ist, weil man aus Erfahrung weiß, dass man ohne Selbstvertrauen zu wenig Mut hat, die anstehenden Aufgaben in Angriff zu nehmen. Also Psychiater haben ja oft auch mit Menschen zu tun, die ein mangelndes Selbstvertrauen haben, und weil sie dieses mangelnde Selbstvertrauen haben, trauen sie sich auch nicht, gewisse Aufgaben anzupacken. Und von daher denkt man, man muss ein starkes Selbstvertrauen haben. Wie das aus der Sicht der Bibel aussieht, das ist noch etwas anderes. Darauf komme ich noch. Also, viele psychisch erkrankte Menschen verfügen nur über ein geringes Selbstvertrauen. Ein großes Selbstvertrauen ist ein ganz großer Motivator und lässt uns optimistisch in die Zukunft blicken. Fast jeder Psychiater und Seelsorger möchte den Menschen ein gutes und gesundes Selbstvertrauen vermitteln. Ohne Selbstvertrauen können wir unsere Aufgaben kaum mehr wahrnehmen, so denken wir zumindest. Alle denken, dass wir dieses Selbstvertrauen unbedingt benötigen, und unsere menschlichen Erfahrungen bestätigen dies. Uns Gläubigen ist manchmal viel zu wenig bewusst, dass wir die göttliche Alternative zum Selbstvertrauen anstreben sollen. In den christlichen Seelsorgekursen ist man nicht selten bemüht, das Selbstvertrauen zu stärken, und man redet dann auch von einem gesunden Selbstvertrauen. Für den natürlichen Menschen gibt es zum gesunden Selbstvertrauen kaum eine Alternative, aber gilt das auch für uns Gotteskinder? Eigentlich ist aus biblischer Sicht das Wort als solches schon eine Katastrophe. Man vertraut in erster Linie auf sich selbst. Es gibt ja immer wieder Menschen, die sagen, ich kann nur mir selbst vertrauen. Dieser Satz macht deutlich, wie weit wir mit dem hochgelobten Selbstvertrauen vom göttlichen Weg entfernt sind. Eigentlich ist es Unglaube pur. Hören wir, was Jesus und auch was Paulus zum Selbstvertrauen sagte. In Lukas 18, 9 bis 14 lesen wir Folgendes. Er aber sprach auch zu einigen, vor allem zu den Schriftgelehrten, zu den Selbstgerechten, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten das. Also das Problem, sie sehen ihr Leben, sagen, mein Leben ist ganz okay, und ich bin kein Ehebrecher, ich bin kein Dieb und kein Mörder und so weiter. Also mit mir muss Gott zufrieden sein. Wenn er mit mir nicht zufrieden ist, dann gibt es ja für gar niemand mehr Hoffnung. Und zu diesen Leuten sagt er folgendes Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser, nämlich der Zöllner, ging gerechtfertigt hinab in sein Haus im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, um auf andere herunterzuschauen, sage ich jetzt mal, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, indem er seinen Nächsten höher achtet wie sich selbst, das gehört dazu natürlich, wird erhöht werden. Der Pharisäer hat also, war stolz auf seine Leistung und der Zöllner hat erkannt, ich bin völlig untauglich, ich bin verloren, ich bin ein Sünder. Es gibt für mich nur noch eine Hoffnung und das ist die Gnade Gottes. Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Paulus, als der ehemalige Pharisäer, lernte nicht mehr auf sich selbst zu vertrauen. In 2. Korinther 1, Vers 9 schreibt er: Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten. Das Urteil des Todes, also wenn wir, liebe Geschwister, wenn wir das Urteil des Todes in uns haben, dann hört man auf sich selbst zu vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Die göttliche Alternative zum Selbstvertrauen bewirkt keinesfalls eine Mutlosigkeit oder Apathie, in der man sich selbst sagt: Da ich selbst sowieso nichts Göttliches bewirken kann, wage ich auch nichts mehr und werde deshalb völlig inaktiv. Paulus war alles andere als inaktiv oder apathisch. Er hat das Geheimnis entdeckt, sein Selbstvertrauen zu verlieren, um gleichzeitig im Vertrauen auf Gott zu wachsen. Nur so konnte er optimistisch und zuversichtlich in die Zukunft schauen. Mangelndes Selbstvertrauen ohne Vertrauen auf Gott lässt uns völlig zusammensinken. Ein großes Selbstvertrauen bewirkt im Moment eine große Kraft und Motivation, aber längerfristig ist das Selbstvertrauen immer zum Scheitern verurteilt, weil man vor Gott damit nicht bestehen kann. Der Abbau unseres Selbstvertrauens muss parallel mit dem Wachstum an Gottes Vertrauen einhergehen. Ansonsten kann man die Situation nicht ertragen. Es geschieht etwas Ähnliches wie das, was Johannes der Täufer einmal in Bezug auf Jesus sagte. In Johannes 3,30 sagt er: Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Je mehr wir unser Selbstvertrauen verlieren, desto mehr muss unser Gottesvertrauen wachsen. Wo dies nicht geschieht, fehlt der Ausgleich und wir werden mutlos. Wer junge Menschen, die jetzt erfolgreich das Abi abgeschlossen haben und anfangen zu studieren und motiviert sind, wer diesen jungen Menschen das Selbstvertrauen nimmt, ohne dass vorher ein gesundes Gottesvertrauen gewachsen ist, der zerstört sie. Es kann also nicht sein, dass wir als ältere Menschen sagen, ja, ich habe jetzt gelernt, mein Selbstvertrauen total abzugeben und ich vertraue nur noch auf Gott, und das sage ich dann so einem 22-Jährigen, das musst du jetzt auch machen, dann ist er völlig überfordert. Ich denke, das machen ja die Eltern, sie versuchen ihren Kindern ein Stück weit ein gesundes Selbstvertrauen zu geben. Natürlich ist es schön, wenn man gleichzeitig sagt, weißt du, das Vertrauen auf Gott, das ist noch viel kostbarer, das ist noch viel wichtiger. Das ist klar. Wir können also nicht den jungen Menschen einfach das Selbstvertrauen wegnehmen. Nein, das ist nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist, dass das Gottesvertrauen immer mehr wächst und dann können wir auch unser Selbstvertrauen verlieren. Es ist so eine überkreuzte Sache. Also hier ist das Selbstvertrauen, das immer weniger wird, und parallel dazu oder überkreuzt dazu muss das Gottesvertrauen wachsen. Nur wenn wir hundertprozentiges Gottesvertrauen haben, nur dann können wir auch 0% Selbstvertrauen haben. Was sagt die Bibel über die Kraft? Das hebräische Wort Koach hat etwas mit Festigkeit und Stärke zu tun. Aus der Bibel wissen wir, dass es unterschiedliche Arten der Kraft gibt. Als Kind erkennt man zuerst einmal die körperliche Kraft. Ein Kind erlebt zum Beispiel, wie sein Papa es hochwerfen kann und dann wieder sich auffangen kann. Es sieht, wie die Eltern vielleicht schwere Gepäckstücke tragen können. Als junger Mensch realisiert man dann plötzlich, dass es auch eine seelische Kraft gibt. Junge Menschen beobachten eine Zielstrebigkeit, eine Durchsetzungsfähigkeit sowie eine natürliche Autorität. Da kann es zum Beispiel vorkommen, dass junge, große, kräftige Studenten viel Respekt vor einer kleinen, zierlichen Lehrerin haben. Sie lassen sich etwas von ihr sagen, obwohl sie diese Frau ignorieren und körperlich absolut platt machen könnten. Ich habe einmal mit einer kleinen, zierlichen Gefängnisseelsorgerin gesprochen. Das war wirklich eine ganz kleine, zierliche Frau. Und die machte eine ganz wertvolle Arbeit unter Gefangenen, unter männlichen Gefangenen. Und das waren zum Teil dann so richtige große Kästen. Ja? Also die sahen dann zum Teil auch furchterregend aus. Aber die ging zu diesen Männern, hat mit ihnen Gespräche geführt und praktisch alle haben großen Respekt gehabt vor dieser Frau. Also diese Frau hat mich ein Stück weit an Mathilda Frede erinnert, die ja auch diese wunderbare Gefängnisarbeit in Finnland gemacht hat. Ich glaube, es war noch vorletztes Jahrhundert. Oder ging es noch ins letzte Jahrhundert hinein? Ich weiß die Zahlen nicht mehr so genau. Auf jeden Fall gibt es ja da auch eine ganz wunderbare Frau, die hier eine Arbeit gemacht hat. Eine ganz herausragende Arbeit. Diese Frau hatte allerdings nicht nur seelische Kraft, sondern auch ein geistliches Vermögen. Und damit komme ich auf das neutestamentliche Wort, das oft mit Kraft übersetzt wird. Das griechische Wort Dynamis ist den meisten geläufig. In den Begriffserklärungen der Dabar-Übersetzung finden wir folgende Erklärung. Zum Begriffsinhalt von Dynamis gehören Kraft, Macht und Vermögen. Wie man aus der Wortfamilie zu der Dynamis gehört, ersehen kann, ist der weiteste und damit bepassendste Begriff für die Übersetzung. Das Wort Vermögen, Kraft, ist eine besondere Art des Vermögens, die aber die Ausführung eines Vorhabens nicht immer möglich macht. Man kann also kräftig sein und trotzdem ein Vorhaben nicht ausführen können. Die Dynamis Gottes kann jedes Vorhaben ausführen. Für die Dynamis Gottes existieren keine Grenzen. Sie allein war in der Lage, die scheinbar unüberwindbare Kraft des Todes zu überwinden. Die Kraft des Todes war ja eigentlich nebst der Liebe die größte Kraft im ganzen Universum. Und das ist die Kraft, die wir heute noch mit unseren äußeren Augen erkennen können. Mit unseren äußeren Augen erkennen wir, dass alles sterben muss. Menschen, Pflanzen, Tiere, die Astronomen sagen sogar, die Sterne müssen sterben. alles muss sterben. Das ist die größte Kraft, die wir mit unseren äußeren Augen sehen können. Aber mit unseren Herzensaugen dürfen wir noch eine andere Kraft erkennen. Und die wird am Ende siegen. Das ist die Liebe. Stark wie der Tod ist die Liebe. So lesen wir in Hohelied 8, Vers 6. Sie allein war fähig, die Kraft des Todes zu überwinden, die Dynamis Gottes. Gott, ich lese aus 1. Korinther 6, 14, Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Dynamis. Wer sich dem Vermögen Gottes öffnet und sich mit diesem Vermögen füllen lässt, dem sind alle Dinge möglich. Allerdings können wir nur dann mit der Dynamis Gottes erfüllt sein, wenn wir uns auch mit seinem Willen eins machen. Die Dynamis Gottes vermag aber nicht nur die spektakulären Dinge auszuführen, sondern auch schwere Dinge, die auf den ersten Blick nicht so spektakulär aussehen. So schreibt Paulus im Philipperbrief im 4. Kapitel ab Vers 11, nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Kräftigt. Hier ist das Wort wieder. Übrigens, kleine Zwischenbemerkung. Durch die Kraft Gottes haben wir nicht nur die Fähigkeit, übernatürlich oder ganz gewaltige Dinge zu tun, sondern wir haben auch die Fähigkeit, Mangel zu leiden. Das braucht auch eine besondere Kraft. Mangel zu leiden, ohne dabei bitter zu werden. Hier ist nicht nur materieller Mangel gemeint, wie Hunger und Armut, sondern auch der Mangel an Ehre, der Mangel an Wertschätzung, sowie ein Mangel an körperlicher Kraft, der ja im Alter stetig zunimmt. Durch Gottes Kräftigung können wir alles tun, können wir auch Mangel leiden. Mangel an Ehre, Mangel an Kraft, an körperlicher Kraft. Wer wünscht sich nicht diese Kraft, mit der man alles vermag, mit der man sowohl Überfluss als auch Mangel leiden kann? Es ist eine Kraft, respektive ein Vermögen, das in unserem Leben in allen Teilen den Ausgleich schafft. Durch die Dynamis Gottes werden wir nicht hochmütig oder übermütig, wenn wir im Überfluss leben, sondern bleiben in der Demut und Wertschätzung anderen Menschen gegenüber. Durch die Dynamis Gottes werden wir nicht bitter und hoffnungslos, wenn wir in irgendeinem Bereich einen Mangel verspüren. Nebenbei bemerkt jeder Mensch, hat an verschiedenen Stellen seines Lebens einen Mangel. Starke und selbstbewusste Menschen haben oft einen Mangel an Feingefühl und Barmherzigkeit. Die entscheidende Frage in diesem Zusammenhang ist, wie kommt die Dynamis Gottes in unser Leben hinein? Wie der Titel schon deutlich macht, hat die Stille dabei eine große Bedeutung. Ich möchte die Stelle aus Jesaja 30, Vers 15 noch aus der Dabar-Übersetzung lesen. Da heißt es, denn so spricht Yahweh, mein Herr, der Heilige Israels, in Umkehr und Ruhen werdet ihr gerettet. Im Muße geben und im sich sichern wird eure Ermächtigung, aber ihr wolltet nicht. In diesem einen Vers dürfen wir zwei Auswirkungen erkennen, die je zwei Voraussetzungen benötigen. Die Ziele sind einerseits errettet zu werden und andererseits gestärkt zu werden. Die Voraussetzungen zum errettet werden sind Umkehr und Ruhe. Wir wissen ja vom Neuen Testament, tuet Buße, das ist ja eine Umkehr, weil Buße, das griechische Wort Metanoia, heißt ja Mitdenken und Umdenken. Es geht darum, dass wir beim Metanoia mitdenken, mit den Gedanken Gottes mitdenken, mit dem Wort Gottes mitdenken, dass wir in dieses Denken Gottes hineinkommen. Darum geht es bei der Buße. Es ist also die Umkehr und die Ruhe, dass wir vor Gott zur Ruhe kommen von unseren eigenen Werken, wie wir das in Hebräer 4 auch lesen dürfen. Das Stillsein und das Vertrauen oder das sich sichern, also man vertraut nur noch ganz auf den Herrn, das sind dann quasi die Voraussetzungen für das andere, nämlich für die Stärke. Für die Rettung braucht es also zwei Dinge. Die Umkehr, das hebräische Wort, beinhaltet auch ein Zurückgehen. Ist also auch ein Zurückgehen. Damit kann zum Beispiel die Beendigung oder der Abbruch eines selbstgewählten Weges gemeint sein. Im Neuen Testament, vom Neuen Testament her wissen wir, dass es eben mit Buße zusammenhängt. Und bei dieser Korrektur, bei diesem Umdenken geht es also nicht mehr darum, ich und nochmal ich, sondern es kommt zu einer neuen Denkgesinnung, liebe Gott aus ganzem Herzen, suche seine Ehre und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der Kontext zu Jesaja 30, der ist sehr interessant. Und dieser Kontext zeigt uns, die Bemühungen des Volkes Israel, beim Pharao Schutz vor ihren Feinden zu finden. Jerusalem wurde durch Assur, also Assyrien, mit einer drohenden Gefahr konfrontiert. Und das machte vielen Juden Angst. Im Gegensatz zu heute war damals Assyrien eine wirklich große Macht und eine gefährliche Macht. Heute kann zwar Syrien auch einige Giftgasraketen nach Israel schießen, aber im Moment ist es zumindest militärisch so, dass Israel den Syrern natürlich weit überlegen ist. Und das ist vielleicht auch ein Stück weit das Problem, dass die Israelis zu sehr auf sich selbst vertrauen. Also Jerusalem wurde durch Assur mit einer drohenden Gefahr konfrontiert und das machte den Juden Angst. Schnell denkt man daran, sich mit anderen Nachbarn zu verbünden, um dieser Übermacht standzuhalten. Denken wir doch mal bei uns, wenn ein Problem auf uns zukommt, ein schwerwiegendes, bedrohendes, lebensbedrohendes Problem, das Erste, was wir machen, wir versuchen, alle Register, die uns in den Sinn kommen, zu ziehen, um diesem Problem entgegnen zu können. Man hat vielleicht eine Krebsdiagnose und dann, gibt es da einen guten Spezialisten und welches Medikament und welche Chemotherapie und wo kennen wir jemanden, der da Bescheid weiß? Das ist ja das Erste, was man denkt, meistens. Schön wäre, wenn sowas kommt, wenn man sagen könnte, Herr, das betrifft jetzt mich, aber ich bin in deinen Händen, ich setze mein Vertrauen auf dich, was ja dann nicht heißt, dass wir die Ärzte nicht auch, wie soll ich sagen, beanspruchen dürfen. Und die Medikamente, das will ich damit gar nicht sagen, aber wenn man immer zuerst das Vertrauen in Gott setzt und dann dankbar auch die Medikamente nehmen kann, die die Ärzte verschreiben, dann ist das die richtige Reihenfolge und nicht zuerst alle eigenen Möglichkeiten abchecken, sondern eben zuerst das Vertrauen in Gott setzen. Vielleicht dachten Sie, dass sich auch der südliche Nachbar Ägypten bedroht fühlt, so dass ein Bündnis beiden etwas bringen würde. Es wäre auch denkbar, dass sich die Gesandten und Obersten Jerusalems von den schmeichelhaften Reden eines Pharao beeindrucken ließen und dachten, hier liegt doch die Lösung des Problems, wir müssen uns mit dem Pharao zusammentun. Und Jesaja hat natürlich durch eine Offenbarung des Geistes Gottes erkannt, dass das nicht die Lösung ist. Die Obersten Jerusalems hatten nach Lösungen gesucht, ohne ihren Gott zu fragen. Und sie dachten, den einzig denkbaren Weg aus dieser Situation gefunden zu haben. Und genau in diese schwierige Situation, wo man Panik hat vor dem Feind, wo man denkt, jetzt muss man alle möglichen Register ziehen, genau in diese Situation spricht Gott durch Jesaja: Kehrt um. Tretet von eurem eingeschlagenen Weg zurück. Und weiter sagt er: Kommt zur Ruhe. Dieses Ruhen beinhaltet auch ein sich erniedrigen, sich hinlegen. Und wie so oft, wenn der Glaube gefordert wird, zeigt uns der Geist Gottes einen Weg auf, der gegen jegliche menschliche Vernunft spricht. Keine Bündnisse, keine Verhandlungen, kein Aufrüsten, keine Vorkehrungen. Ihr müsst auch nicht die Mauern Jerusalems verstärken. Ihr müsst nicht in erster Linie Vorräte sammeln und weiß nicht was. Das Erste, was ihr machen sollt, ihr sollt euch erniedrigen und in dieser Sache nichts tun. Ruhen. Der Aufruf Jesajas ist keine Ermunterung zur Faulheit, sondern ein Hinweis darauf, dass die Juden zu ihrer eigenen Rettung vor Assur gar nichts dazu tun können. Die Propheten im Alten Bund haben ja den Obersten in Jerusalem oft gesagt: Kümmert doch euch endlich mal um die Witwen und um die Waisen, kümmert euch mal um die Elenden und um die Schwachen, das wäre eure Aufgabe, da solltet ihr mal fleißig sein und nicht nur immer mehr Mauern bauen und noch teure Waffen kaufen und Bündnisse eingehen mit euren Nachbarn, das wäre eure Aufgabe. Es geht nicht um Faulheit. Es geht darum, dass man sich in Liebe um den Nächsten kümmert. Und das hat mit Arbeit zu tun, aber in Sachen Rettung, da könnt ihr gar nichts tun. Ich glaube, das haben heute ganz viele Länder auch nicht verstanden. Man kann sich noch so gut aufrüsten, man kann noch so viele Geheimdienste organisieren, wie das die USA macht. Letztendlich führt das nicht dazu, dass dieses Volk bleibend gerettet ist, sondern letztendlich führt nur der tiefe Glaube, das Vertrauen in Gott zu einer bleibenden Rettung. So wie der Hebräerbrief die Gläubigen dazu aufruft, in die Ruhe Gottes einzugehen, indem sie von ihren eigenen Werken zur Ruhe kommen sollen, so sagt hier Jesaja einfach: Beendet euren eingeschlagenen Weg, versucht nicht, euch selbst zu retten, sondern lasst euch von mir retten. Eure Rettung ist ganz allein meine Sache, meine Angelegenheit. Ihr hättet andere Aufgaben. Ihr hättet die Aufgaben, euch um die Witwen und Waisen zu kümmern. Dieses Wissen sollten wir uns immer wieder in Erinnerung rufen. Zu unserer Rettung können wir gar nichts beitragen. Wer sich selbst retten will, vertraut mehr auf sich selbst als auf Gott. Er gleicht einem Mann, der sich selbst an den Haaren aus dem Sumpf ziehen will. So wie das Volk Israel von den giftigen Schlangen gebissen wurde und sich vor deren tödlichen Gift nicht retten konnte, so kann kein Mensch das Gift des Todes, das in ihm wirksam ist, unwirksam machen durch gute Werke oder durch eigene Gerechtigkeit. Und so wie die Israeliten die erhöhte Schlange anschauen mussten, so um überleben zu können, so müssen wir auch den zur Sünde gemachten Sohn Gottes auf Golgatha anschauen, damit wir nicht in den Tod kommen. Wer den zur Sünde gemachten Sohn Gottes auf Golgatha anschaut und sagt: Herr, hier bist du für meine Sünden gestorben, hier hast du meine Sünden auf dich geladen, ich bin befreit, erlöst durch dein Werk auf Golgatha und ich kann dich nur anbeten, der sieht den Tod nicht.
auch wenn sein Körper stirbt, er wird den Tod nicht sehen. Das ist biblische Aussage. Auch die zweite Voraussetzung geht in diese Richtung. Wenn man die alttestamentlichen Stellen über das Wort Stillsein, Schakat, etwas näher anschaut, dann fällt auf, dass es auch im Zusammenhang mit Aufhören und Ruhen steht. So lesen wir zum Beispiel in Josua 11,23, dass der Krieg aufhörte, dass das Land 40 Jahre Ruhe hatte in Richter 3,11 oder dass das Land still war, Richter 5,31. Immer ist das gleiche Wort, wird das gleiche Wort benutzt im Grundtext. Beim Stillsein geht es darum, vor Gott ganz still zu werden, damit wir sein sanftes Führen und Leiten erkennen können und dadurch auch wissen, wie wir uns zu verhalten haben. Beim Stillwerden vor Gott sind folgende Aspekte aus meiner Sicht sehr wichtig. Alle Sorgen und Lasten dürfen wir vor ihm ablegen und ihm überlassen. Zweitens, wir dürfen aufhören, unsere Gedanken mit einer verbissenen Lösungssuche zu belasten. Wie oft belasten wir uns mit einer verbissenen Lösungssuche? Und einfach mal nur auf ihn schauen. Ich möchte jetzt mal nur auf dich schauen. Ich habe da zwar ganzen Haufen Baustellen in meinem Leben, ganzen Haufen Probleme in meinem Leben, aber ich lasse die jetzt mal alle hier liegen und will mal nur auf dich schauen, will mich mal nur ab dir freuen. Was du getan hast und noch tun wirst. Und wir dürfen uns daran erinnern, dass er uns alle Dinge zum Guten zusammenwirken lässt, wenn wir ihn lieb haben, wie das in Römer 8,28 heißt. Durch den Blick auf ihn bekommen wir eine gesunde Distanz zu unseren Problemen. Plötzlich können wir unsere Situation etwas mehr von außen betrachten. Als Asaf in Psalm 73 sein Leben angeschaut hat, dann hat er zuerst einmal den Fehler gemacht, dass er sein persönlicher Zustand, sein Leben im Moment, hat er verglichen mit den Gottlosen. Und dann hat er festgestellt, denen geht es so gut, die haben keine Probleme, die haben keine Sorgen und Nöte und ich habe so schwer, ja, in meinem Leben ist so vieles mühsam. Und ich gebe mir so Mühe, gottesfürchtig zu sein und ich habe so viele Probleme und denen geht es so gut. Er vergleicht sich. Und was macht er dann? Er sagt, bis ich hineinging ins Heiligtum, ja, bis ich hineinging in die Gegenwart Gottes und da, wo ich Gott angeschaut habe, in dem Augenblick habe ich gemerkt, wie dumm ich war, als ich die Gottlosen beneidet habe. Also wenn ihr mal mit eurem Leben so richtig unzufrieden seid und denkt, warum geht es eigentlich den Ungläubigen so viel besser als mir, dann lest doch bitte Psalm 73 und denk mal über Psalm 73 nach. Das hilft. Das hilft sehr. Durch den Blick auf ihn bekommen wir eine gesunde Distanz zu unseren eigenen Problemen. Plötzlich können wir unsere Situation etwas besser von außen betrachten. Und dann hat das nicht mehr so eine, die momentanen Probleme haben dann nicht mehr so ein großes Gewicht. Das Schauen auf den Herrn macht uns ruhig und vermittelt uns eine große Kraft, weil wir um die unbeschränkten Möglichkeiten unseres Gottes wissen. Wir haben gelesen, in der Tabar-Übersetzung haben wir das Wort Muße geben lassen gehört. Wer sich von Gott Muße schenken lässt, kann plötzlich mit einer ganz großen Gelassenheit in die Zukunft blicken. Wenn wir alle anstehenden Probleme selber lösen wollen, dann haben wir immer mehr Stress und können dabei nicht mehr zur Ruhe kommen. Als Folge davon brennt man immer mehr aus. Durch das Stillsein bekomme ich also die nötige Distanz und nicht selten erlebe ich dann auch, wie Gott einem ganz neue Ideen schenkt. Die Auswirkungen des Stillseins vor Gott könnte man mit einem guten Unternehmensberater vergleichen, der mein Unternehmen von außen beurteilt und meine Schwachpunkte besser erkennt als ich selbst, da ich in einer gewissen Weise ja auch betriebsblind bin für mein eigenes Leben. Je mehr wir Gott anschauen, je mehr wir uns mit ihm beschäftigen und von uns wegkommen, desto mehr bekommen wir auch eine gesunde Distanz zu den Problemen unseres Lebens und wir sehen alles plötzlich ganz anders. Etliche Männer und Frauen haben das Geheimnis entdeckt, sich in Gott zu stärken. Von David lesen wir in 1. Samuel 30, Vers 6. Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Man muss sich das vorstellen. David hatte große Probleme, ich erkläre es gleich noch. Und er hört irgendwie, eigentlich sollte man den König steinigen, oder sollte man den David steinigen, der bringt nichts und der macht alles falsch und so. Und dann hört man das und dann überkommt einem doch so eine riesige Angst, was machen die jetzt mit mir? Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Also die Söhne und Töchter wurden entführt und die waren alle sauer darüber und dachten, das ist eigentlich ein Fehlverhalten Davids und eigentlich müssten wir ihn steinigen. Und also große Teile des Volkes waren dadurch gegen ihn und wollten ihn töten. Viele Menschen würden in einer solchen Situation kapitulieren, resignieren. David jedoch stärkte sich in Gott und dazu kommen mir zwei Möglichkeiten in den Sinn. Erstens, David betete zu Gott und fasste das Vertrauen ganz neu. Ich bin in deinen Händen, ich weiß, du umgibst mich. Und dieses erneute Vertrauen bewirkte in ihm dann eine Stärkung. Oder die Stärkung Davids kam durch das Gottfragen und seine Zusage zustande. Als David von Gott die Zusage erhielt, dass er für die Befreiung der Gefangenen gelingen haben würde, fasste David neuen Mut und erkannte den Ausweg. Durch die Zusage Gottes wusste er auch, dass das Volk ihn nicht steinigen würde. Auch hier kam es zu einer Stärkung, weil David sich auf Gott ausrichtete und auf ihn vertraute und ihn zu seiner Situation befragte. Das Vertrauen ist auch etwas ganz Wichtiges. An dieser Stelle könnte man das Wort Bitra, das die Elberfelder mit Vertrauen übersetzt, ja auch mit sich sichern wiedergeben. Wer umgekehrt ist, zur Ruhe gekommen ist, sowie still geworden ist, darf sich jetzt noch in ihm, in Gott sichern. Aber wie und wo? Die Antwort ist naheliegend und wir finden sie auch in einer Aussage von David in Psalm 4, Vers 6. Da heißt es, in Frieden werde ich, sobald ich liege, schlafen. Denn du, Herr, lässt mich, obschon allein, in Sicherheit wohnen. Auch wenn wir ganz alleine sind. Und jeder Mensch ist in seinem Leben irgendwann mal ganz alleine. Er lässt uns in Sicherheit wohnen. Wer sich im Herrn birgt, indem er sich ihm in allen Teilen anvertraut, ist gesichert. Diese Sicherheit ist unübertrefflich. Sie bedeutet aber kein schmerzfreies Leben. Aber sie ist so umfassend, dass gar nichts an uns herankommen kann, was uns nicht zum Guten zusammenwirken müsste. Wer sich im Herrn sichert, schöpft aus der Stille Kraft, Zuversicht und neue Ideen sowie göttliche Impulse. Stille bewirkt auch eine Gelassenheit, die ausgesprochen wohltuend ist. Wer still wird, sich in Gott stärken kann, bekommt dann eine Gelassenheit, die sehr wohltuend ist. Und diese Gelassenheit ist dann auch eine ganz große Hilfe, gerade auch in schwierigen Situationen. Ich denke immer wieder daran, wie mein Opa einmal gesagt hat, als mein Papa eine Betreibung von 800.000 Franken bekommen hat und also ein Zahlungsbefehl und mein Opa und mein Papa hatten zusammen ein Architekturbüro und die wussten, hatten das Geld längst nicht und die dachten, jetzt gehen wir im ersten Moment, jetzt gehen wir in die Insolvenz, jetzt ist aus mit uns. Und da sagt doch mein Opa zu meinem Papa, du Erich, das nehmen wir ganz gelassen aus Jesu Händen. Sprüche 15, Vers 4, Gelassenheit der Zunge ist ein Baum des Lebens, aber Falschheit in ihr ist Zerbruch des Geistes. Und zum Schluss noch Prediger 10, Vers 4, wenn der Zorn des Herrschers gegen dich aufsteigt, so verlass deinen Platz nicht, denn Gelassenheit verhindert große Sünden. Ich möchte noch beten. Lieber himmlischer Vater, ich möchte dir herzlich danken, dass wir die Möglichkeit haben, vor dir still zu werden. Und dass wir in diesem Stillwerden vor dir nicht mehr das Selbstvertrauen pflegen, sondern dass unser Gottesvertrauen, unser Vertrauen auf dich wachsen darf. Dass wir in diesem Vertrauen gestärkt unseren Weg gehen dürfen. Und wir danken dir, dass wir einfach um dein Führen und Leiten wissen dürfen und dir in allen Teilen vertrauen dürfen. Und ich möchte dich jetzt herzlich bitten, dass du jedes Einzelne hier in diesem Raum ganz besonders segnest. Herr, schenke du jedem deinen wunderbaren Frieden, hülle du jedes ein in deine Gnade, erfülle du jedes ganz mit deiner wunderbaren Liebe. Amen. Amen.